RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio On Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Mittwoch, den 20. Januar 2016. Die Stimme Münchens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart. Grünes Indonesien, wunderes Indonesien. Lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Pujastuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen guten Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun. Zuerst hören Sie die Schlagzeilen. Die Stärkung der Rechtsinstrumente ist wichtig, um Terrorismus zu verhindern. MUI soll das Team zur Terrorismusbekämpfung aktivieren. Der BIN forderte eine extra Befugnis zur Festnahme mutmaßlicher Terroristen. Präsident verbietet neue Lizenzen für Topland. Indonesien ist es gelungen, seine Demokratie zu konsolidieren. Der saudi-arabische König schätzt indonesische Beteiligung, die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran zu normalisieren. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo traf sich gestern im Stadtpalast in Jakarta mit Leitern der Staatsinstanzen, um über die Terroraktionen, vor allem über den Bombenanschlag an der Tamrinstraße in Jakarta am 14. Januar zu diskutieren. Dem Präsidenten zufolge ist es nötig, die Rechtsinstrumente des Strafrechts im Inland zu stärken, sodass der Terrorismus optimal verhindert werden könne. Er forderte deshalb die Leiter der Staatsinstanzen auf, die Existenz des Gesetzes Nummer 15 vom 2003 über die Bekämpfung des Terrorismus und des Gesetzes Nummer 9 vom 2013 über die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung dahingegen zu überprüfen, ob diese Gesetze revidiert werden sollten. Bei diesem Treffen lobte der Präsident den schnellen Schritt der Sicherheitsapparate, die in kürzester Zeit die terroristischen Attentäter in der Tamrinstraße lähmen könnten. Er setzte auch die Dienstleistung der Sicherheitsapparate, die Situation in Jakarta wieder zu normalisieren. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla forderte den indonesischen Rat Islamischer Gelehrte MUI auf, um ein Team zur Bekämpfung des Terrorismus wieder zu beleben, um den Radikalismus im Inland zu vermindern. Dies sagte Yusuf Kalla gestern bei einem Treffen mit dem Leiter der MUI, Ma'ruf Amin, und deren Vorstandmitglieder in Jakarta. Die islamischen MUI-Gelehrten trafen den Vizepräsidenten, um das Ergebnis des MUI-Kongresses und der nationalen MUI-Sitzung zu übermitteln. Amin Ma'ruf sagte dabei dazu, vorher der islamische Predigerat MUI einen islamischen Beschluss über die Grundlage der Gründung des Teams zur Terrorismusbekämpfung erlassen habe. MUI haben einige Methoden zur Reduzierung des Radikalismus und zur Herausgabe der islamischen Bücher, die Diskussionen über Islam und Religionsverständnis und die wahren Lehren über den Kampf im Islam, Dschihad. Der Staatsgeheimdienst Wien hat keine Befugnis, mutmaßliche Terroristen festzunehmen. Wie der Vorsitzende der Kommission für Politik und Außenbeziehungen im indonesischen Parlament, Mahfud Siddiq Kersen in Jakarta, erklärte, habe der Geheimdienst nur die Befugnis, mit der Polizei zu koordinieren, wenn die Personen, die vermutlich in Terroraktionen verwickelt seien, festnehmen würde. Siddiq sagte, dass der Geheimdienst BIN keinerlei extra Befugnisse habe, diese Personen festzunehmen und zu verhaften. Zuvor hatte der Leiter des Geheimdienstes BIN Sutioso vorgeschlagen, der BIN eine extra Befugnis zur Bekämpfung der Terroristen zu geben. Der indonesische Präsident Joko Widodo betonte, dass es keine neuen Lizenzen für Trafland gebe. Das Verbot diene dazu, Flächen- und Waldbrände zu verhindern. Dies sagte der Präsident Joko Widodo gestern im Stadtpalast in Jakarta bei der Nationalen Koordinationssitzung zur Verhinderung des Waldbrandes 2016. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara forderte der Präsident dabei die Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft, Siti Nurbaya, auf, die Wiederherstellung der verbrannten Torfflächen zu übernehmen. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara forderte der Präsident dabei die Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft, Siti Nurbaya, auf, die Wiederherstellung der verbrannten Torfflächen zu übernehmen. Beauftragte auch die nationale Behörde für die Torfwiederherstellung, Pläne zur Restaurierung der im letzten Jahr verbrannten Torfflächen zu formulieren. Darüber hinaus wünschte sie der Präsident Joko Widodo, das Rechtsverfahren und der Rechtsprozess gegen die Waldbrandstifter eingeleitet und die Gesetze eingehalten sowie Sanktionen verhängt werden mussten. Indonesien ist es gelungen, die Demokratie erfolgreich zu konsolidieren. Dies sagte der Vizevorsitzende des indonesischen Parlaments, Fadli John, in seiner Rede bei 24. Asiatisch-Pazifischen Parlamentsforum gestern in Vancouver, Kanada. Sagte dazu weiter, obwohl es große Herausforderungen gegeben habe, habe Indonesien die Konsolidierung der Demokratie in den letzten 17 Jahren effektiv betrieben. Im Zufolge habe sie die Demokratie gut entwickelt. Es sei festzustellen, dass sie einige Gesetze geändert hätten, die Legislativ- und Präsidentschaftswahlen direkt veranstalten würden, die Menschenrechte mehr respektiert würden, die Nationale Antikorruption-Kommission KPK gegründet worden sei und die gleichzeitigen Wahlen der Gouverneure, der Bezirksleiter und Bürgermeister in 269 Gebieten in ganz Indonesien sicher und friedlich veranstaltet worden seien. Fuhr fort, dass als größtes Muslimland auf der Welt Indonesien ein Beweis dafür geworden sei, dass der Islam und die Demokratie harmonisch zusammenwachsen könnten. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi hat dem saudi-arabischen König Salman bin Abdul Aziz Al Saud den Brief des indonesischen Präsidenten Joko Widodo am Montag den 18. Januar 2016 im Palas Al-Yamamah in Riyadh, Saudi-Arabien, überreicht. Darin betont der Präsident Joko Widodo die Wichtigkeit der Stabilität und des Friedens im Nahen Osten, die Wichtigkeit der guten Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran und die indonesische Bereitschaft zur Wiederherstellung der zerbrochenen Beziehungen beider Länder. Der König Salman bin Abdul Aziz begrüßte die Aufmerksamkeit der indonesischen Regierung. Richtete die Bereitschaft seines Landes aus, gute Beziehungen zu allen islamischen Ländern, einschließlich zu dem Iran, nach dem Prinzip des gegenseitigen Respekts und der Nicht-Einmischung in die Angelegenheit anderer Länder aufzunehmen. Retno Marsudi sagte dazu, die saudi-arabische Regierung setze den Schritt, Indonesien als das erste Land, das bereit sei, den Frieden im Nahen Osten zu stiften und die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran wieder zu normalisieren. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.127,30 Rupiah. Der Schwarzen Franken erzielten einen Kurswert von 13.847,72 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.899 Rupiah und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 96%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Liebe Zuhörer, hören Sie nun unseren heutigen Kommentar zum Thema Wirtschaftssanktionen gegen den Iran wurde aufgehoben. Das iranische Volk freute sich am letzten Samstag über die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen den Iran. Die Atomkontrollagentur der Vereinten Nationen bestätigte, dass der Iran seinen Verpflichtungen zur Reduzierung des Atomprogramms nachgekommen sei. Dazu gehört auch eine drastische Verminderung der Uranherstellung aus dem Atombomben hergestellt werden können. Der Iran verspricht auch, dass er über sein Atomprogramm transparenter berichten werde und der Internationalen Atomenergieagentur ermögliche, das iranische Atomprogramm zu beobachten. Nach dieser Bekanntgabe durch die UN-Atomkontrollagentur hob die EU seine WhatsApp-Sanktionen gegen den Iran auf. Danach folgten die USA. Damit wird der Ölverkauf, internationale Finanztransaktionen, der Zugang zu dem blockierten Vermögen in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar und die Wiederaufnahme der Handelsbeziehungen mit anderen Ländern genehmigt. Der iranische Präsident Hassan Rouhani und seine Regierungsmitglieder sollten die Aufhebung dieser Sanktion feiern. Beim Präsidentenwahlkampf vor 3 Jahren versprach dieser moderate Führer, die iranische Wirtschaft weiter zu entwickeln und die Beziehungen des Irans mit den Ländern auf der ganzen Welt zu stärken. Die Ratifizierung des Atomprogramms löst dieses Versprechens ein. Rouhani erklärte, dass diese Vereinbarung ein neues Fenster für die Beziehungen mit der Welt sei. Er sagte außerdem, dass frische Investitionen und der Zugang zum Vermögen im Ausland die Situation im Land ändern werde, das von Inflation und Arbeitslosigkeit gebeutelt wurde. Der Kauf von 100 Airbus-Flugzeugen steht ganz an der Spitze der geplanten Ausgaben. Der Aufhebung der Sanktionen folgt ein Gefangenenaustausch zwischen den USA und dem Iran. Der Iran befreite 5 US-Häftlinge und die USA 7 iranische Häftlinge. Das Atomabkommen und der Gefangenenaustausch können nicht sofort alle existierenden Missverständnisse zwischen dem Iran und den westlichen Ländern, vor allem den USA, beseitigen. Der US-Unternehmer mit iranischen Wurzeln, Syama Namzi, sitzt noch in iranischer Haft. Der ehemalige FBI-Agent Robert Levinson verschwand vor 9 Jahren auf Mission im Iran und wurde bis jetzt nicht gefunden. Der Iran unterstützt immer noch den syrischen Präsidenten Bashar Assad, den die USA und die arabischen Länder stürzen wollen, obwohl sie alle gemeinsam gegen die IS kämpfen. Im Jemen kämpft die arabische Koalition mit Unterstützung aus den USA die schiitischen Rebellen, die wiederum iranische Hilfe bekommen. Präsident Rouhani selbst meinte, obwohl es bereits diese Vereinbarung gebe, könne sein Land den USA nicht so leicht vertrauen. Das iranische Volk hätte sehr gelitten, da die Versprechen der USA oft nicht erfüllt worden seien. In Washington begrüßt Präsident Barack Obama die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran und den Austausch der Häftlinge. Kurz vor der Aufhebung der Sanktionen verurteilte die US-Regierung 11 iranische Staatsbürger, die vermutlich das iranische Atomprogramm unterstützen. Missverständnisse und Misstrauen beschadeten weiterhin die Beziehungen zwischen dem Iran und den USA und deren Alliierten. Es bleibt zu hoffen, dass diese Atomvereinbarung lange wirksam bleibt, da das iranische Volk als auch die internationalen Gemeinschaften schon seit langem unter der Wirtschaftssanktion litten. Das war der Kommentar.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 20. Januar ereigneten sie einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit dem Ereignis vom 20. Januar 1961. An dem Tag wurde John Fitzgerald Kennedy zum 43. Präsidenten der Vereinigten Staaten USA im Alter von 46 Jahren ernannt. Die US-Bürger hielten ihn für ein Symbol des US-Liberalismus. Im Jahr 1960 war er der zweitjüngste Präsident der USA nach Theodore Roosevelt. In seiner Ernennungsrede sagte John F. Kennedy über die Wichtigkeit der US-Bürger, um die aktiven Bürger zu werden. Er forderte auch die Länder auf der Welt auf, gegen die konkrete Menschenfeinde, und zwar die Armut, die Grausamkeit, die Krankheit und den Krieg zu kämpfen. Im Jahr 1963 kam er beim Schießen ums Leben, als er einen Besuch in Dallas, Texas, am 22. November 1963 abstattete. Am 20. Januar 1965 trat Indonesien von der Mitgliedschaft der Vereinten Nationen zurück. Indonesien vereinigte sich offiziell in den Vereinten Nationen am 28. September 1950 nach der Resolution der UN-Vollversammlung über das Akzeptieren Indonesien für die UN-Mitgliedschaft. Aber am 20. Januar 1965 trat Indonesien von der UN-Mitgliedschaft zurück, da die UN-Organisation die Mitgliedschaft der Malaysischen Föderation akzeptierte, sodass Indonesien und Malaysia endlich konfrontierten. Aber nach dem Sturz des Regimes der alten Ordnung vereinigte sich Indonesien wieder in den Vereinten Nationen am 28. September 1966. Als UN-Mitglied unterstützt Indonesien bisher viele UN-Programme, die sich auf Friedens- und Sicherheitsfragen sowie Umwelt- und Klimawandel fokussieren. Wir schließen Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis von 20. Januar 1996. An dem Tag wurde Yasser Arafat, der Leiter der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, zum Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde gewählt. Bei den Wahlen, die sehr beschränkt veranstaltet wurden, erhielt Yasser Arafat 88,1% Stimmen. Sein Sieg mit seiner Fatah-Partei wurde von dem Boykott anderer Parteien bei den Wahlen bewirkt. So hatte Yasser Arafat die Macht für zwei kleine Gebiete in Palästina, und zwar Gaza Strip und Westufer. Die US-Medien berichteten das Ereignis als die erste demokratische Wahl für die palästinensische Nation. In der Tat zeigten die Fakten, dass mehr als 2 Millionen Flüchtlinge aus Palästina außer den Besatzungsgebieten ihr Wahlrecht bei den Wahlen nicht benutzten, da sie vom Zionist-Regime nicht erlaubt wurden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Vergangenheit und Gegenwart von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Grünes Indonesien zum Thema Die Behörde für die Restaurierung der beschädigten Torfflächen untersteht dem Präsidenten. Die indonesische Regierung wird das Verwaltungssystem die Torfflächenrestaurierung in Indonesien verbessern. Dafür erörtert die Regierung die Gründung einer Behörde. Diese sollte durch das Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft koordiniert werden. Dabei sollen die beschädigten Flächen bestimmt und die bestehenden teils widersprüchlichen Vorschriften synchronisiert sowie mit anderen Staaten international zusammengearbeitet werden. Die Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft, Siti Nurbaya, sagte, einige Ministerien würden dabei Arbeitspartner dieser geplanten Behörde werden. Diese Ministerien seien unter anderem ihr Ministerium, das Ministerium für Boden- und Raumgestaltung, das Innenministerium und das Ministerium für ländliche Gemeinden, Armutsbekämpfung und Umsiedlung. Der Umweltministerin zufolge werde diese geplante Behörde mit internationalen Instituten und einigen Staaten zusammenarbeiten. Die Regierung konzentriert sich zurzeit auf die Restaurierung der Torfflächen, die durch Torfflächen und Waldbrände in den letzten Jahren zerstört worden sind. Anlässlich der Gründung dieser Behörde hat die Regierung die Regierungsverordnung zur Torfverwaltung geändert. Bei dieser geänderten Regierungsverordnung handelt es sich um die Verwaltung der Torfflächen, die Erklärung der Funktion der Torfflächen und die Bewältigung der Torfflächenbrände. Inzwischen sagte der Leiter des Studienzentrums für den Schutz und die Verwaltung der Umwelt der Universität Palangkaraya, Darmai Nasir, seit mehr als 18 Jahren habe Indonesien die Probleme in der Verwaltung der Torfflächen und der Waldbrände gehabt. Die Gründung dieser Behörde für die Restaurierung der Torfflächen könne die Wiederinstandsetzung dieser beschädigten Regionen beschleunigen. Der Exekutivdirektor Westlands International in Indonesien, Inyoman Suryadipura, hofft, dass diese geplante Behörde nicht nur die Aufgabe, den Zustand der Torfflächen zu restaurieren, habe, sondern auch die einige Maßnahmen und Vorschriften zu synchronisieren. Dazu sagte auch der Staatssekretär des Ministeriums Praktekno, die Gründung der Behörde für die Restaurierung der Torfflächen sei eine Verpflichtung der Regierung, die Waldbrandschäden zu bewältigen und eine Antwort der Regierung, dass besondere Maßnahmen dazu notwendig seien. Das war Grünes Indonesien.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Simulation, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Nun laden wir Sie dazu ein, die Insel der Labengki in der Provinz Sulawesi zu besuchen. Der Beitrag wird von Sri Unun übersetzt und vorgelesen. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung über Livestream sowie auf Android über RRI World Service hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, viele Leute kennen das Raja Ampat in Papua. Raja Ampat besteht aus einer Gruppe von 4 schönen Inseln. Viele lokale und ausländische Touristen besuchen das Touristenziel. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat sogar den Neujahrsabend in Raja Ampat gefeiert und seinen Urlaub dort verbracht. Die Schönheit der Gruppe von nacheinander liegenden Inseln kann man auch auf Sulawesi genießen. Dort gibt es eine Insel namens Labengki, die als Raja Ampat von Sulawesi bekannt ist. Die Labengki-Insel wird so genannt, denn die Atmosphäre auf der Insel ähnelt dem Touristenziel von Raja Ampat in Papua. Dort gibt es auch große Korallen, die sich an verschiedenen Punkten im Ozean befinden. Die Gruppe der großen und kleinen Koralleninseln wird unterteilt und zwar zu der Insel Labengki besar und Labengki kecil. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Labengki-Insel liegt am Dorf Labengki im Bezirk Konawe Utara in der Provinz Sulawesi. Von der Hauptstadt der Provinz Kendari aus beträgt die Entfernung etwa 70 Kilometer bis zur Insel. Von Kendari aus können Sie zur Hafenstadt fahren. Sie können ein Boot mieten. Die Kosten der Miete belaufen sich je nach der Vereinbarung mit dem Bootbesitzer. Die Fahrt dauert 4 bis 5 Stunden je nach Wetterlage. Wenn Sie Glück haben, können Sie eine Gruppe von schwimmenden Delfinen sehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Seevolk der Bajo lebt auf den Labengki-Inseln. Diese sind sehr schön mit ihrem weißen Sand und sauberen Wasser. Sie haben nur das schöne Festland, sondern auch die schöne Unterwasserwelt. Es gibt viele interessante Tauchpunkte. Beim Tauchen können Sie die vielfältige und schöne Seebiotope sehen. In der Tiefe von 2 Metern können Sie auch die Schönheit der bunten Korallen und Zierfische genießen. Die Korallen haben verschiedene Formen wie runde Tische, Baumzweige, Strandsteine und so weiter. Und auch viele Schalen von Schildkröten sind im Unterwasser vorhanden. Die bunte kleine Fische schwimmen hin und her. Die Labengki-Inseln bewahren auch eine einzigartige Unterwasserlandschaft. Es sind verschiedene Kima-Spezien der riesigen Muscheln Tridansna anzutreffen. Dieses seltene und geschützte Tier lebt inmitten der Korallen in einer Tiefe von 2 Metern. Einige Muschelarten sind unter anderem T. maxima, T. derasa, T. squamosa, T. crochea, T. kimabo, Hippopus, Hippopus und Hippopus porcellanus. Die Kima-Spezie auf der Labengki-Insel ist die 5. größte auf der Welt. Das liegt daran, dass das Gebiet dieser Insel ein Ort für Forschung, Erhaltung und Zucht der Kima-Spezies ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, auf der Labengki-Insel können Sie tauchen und angeln. Verschiedene Fischarten wie der Kerapu, Barakuda, ikan layar, tuna sirip kuning und kakap merah können Sie hier fangen. Die Gefangenen Fiese können sie grillen und zum Abendessen zu sich nehmen. Ein Urlaub auf der Labenki-Insel ist interessant und entspannend. Es ist schade, dass sie auf der Insel noch keine Unterkunft befindet. Wenn sie dort übernachten, können sie im Haus der lokalen Bewohner bleiben oder zelten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wunderbares Indonesien von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören.
Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Wir treffen uns wieder bei unserem Programm Lasst uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen einige indonesische Wörter vor und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Unser heutiges Thema ist Nam bersama di kantor oder in Deutsch gemeinsame Gymnastik im Büro. Liebe Zuhörer, nun stelle ich Ihnen zuerst ein paar Vokabeln vor, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema stehen. Ich werde jedes Wort zweimal langsam vorstellen und dann können Sie es zunächst wiederholen. Der Sport auf Indonesisch, Olahraga. Olahraga. Nach der Arbeit auf Indonesisch, pulang kantor. Pulang kantor. Begleiten auf Indonesisch, menemani, menemani. Suchen of Indonesisch, mencari, mencari. Di spot kleidung of Indonesisch, baju olahraga, baju olahraga. Di spot shoe of Indonesisch, sepatu olahraga, sepatu olahraga. Das hobby of Indonesisch, hobi, hobi. Im bureau of Indonesisch, di kantor, di kantor. Di gymnastic of Indonesia, senam, senam. Am Freitag of Indonesia, hari Jumat, hari Jumat. Gemeinsam of Indonesia, bersama, bersama. Eine Stunde of Indonesia, satu jam, satu jam. 7:30 of Indonesia, jam 7:30, jam 7:30. 8:30 of Indonesia, jam 8:30, jam 8:30. Bekommen of Indonesia, mendapat, mendapat. Das Essen of Indonesia, makanan, makanan. Der süße Tee of Indonesia, teh manis, teh manis. Liebe Zuhörer, nun werden diese Vokabeln in einem Telefongespräch zum Thema Senam bersama di kantor, gemeinsame Gymnastik im Büro, zwischen Ani und Nita darstellen. Ich werde jeden Satz zweimal langsam vorlesen, danach können Sie den Satz wiederholen. Wohin gehst du nach der Arbeit auf Indonesisch? Pulang kantor, kamu mau kemana? Pulang kantor kamu mau kemana? Kannst du mich begleiten of Indonesisch? Apakah kamu bisa menemani saya? Apakah kamu bisa menemani saya? Ich möchte Sportkleidung und Sportschuhe kaufen of Indonesisch. Saya mau membeli baju dan sepatu olahraga. Saya mau membeli baju dan sepatu olahraga. Oh, is dein Hobby Sport zu treiben? Of Indonesia? Oh, apakah hobi kamu berolahraga? Oh, apakah hobi kamu berolahraga? Wo treibst du Sport? Of Indonesia? Kamu olahraga di mana? Kamu olahraga di mana? In meinem Büro. An jedem Freitag gibt es eine gemeinsame Gymnastik. Of Indonesia? Di kantor saya setiap hari Jumat ada senam bersama. Di kantor saya setiap hari Jumat ada senam bersama. Wir machen eine Stunde lang gemeinsam Gymnastik. Of Indonesia? Kita senam bersama selama satu jam. Kita senam bersama selama satu jam. Ab halb acht bis halb neun. Of Indonesia? Dari jam 7.30 sampai jam 8.30. Dari jam 7.30 sampai jam 8.30. Danach bekommen wir Essen und Warmen. Süßen Tee. Of Indonesia. Setelah itu kami mendapat makanan dan teh manis hangat. Setelah itu kami mendapat makanan dan teh manis hangat. Das ist toll. Gemeinsam Gymnastik zu treiben. Of Indonesia. Menyenangkan bisa senam bersama. Menyenangkan bisa senam bersama. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten gerade unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia mit dem Thema Senam bersama di kantor. Gemeinsame Gymnastik im Büro. Auf Wiederhören.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Guten Abend, liebe Zuhörer RRI World Service der Stimme Indonesiens. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder auf Livestream www.voi.co.id hören. Wir treffen uns wieder zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal stellen wir Ihnen einen Seniorensänger Hari Mukti vor. Bevor wir die Karriere von Hari Mukti näher kennenlernen, genießen Sie ein schönes Lied von Hari Mukti mit dem Titel Lintas Melawai oder auf Deutsch Melawai Straße. Gute Unterhaltung.
Thank you.
Das war Lintas Malawai auf Deutsch Malawai Straße von Hari Mukti. Er war ein bekannter Sänger in den 90 Jahren populär. Er wird als Dai oder Ustad genannt. Zusammen mit den Musikern wie unter anderem Indra Lesmana veröffentlichte Hari Mukti ein Album mit verschiedenen schönen Musikarten. Die Lieder von Hari Mukti hatten den Erfolg, die Lieblingslieder von Jugendlichen zu werden. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun ein Lied von Hari Mukti mit dem Titel Hanya Satu Kata oder auf Deutsch Nur ein Wort. Viel Spaß beim Zuhören.
Hanya satu kata, tiada sempat terucap. Walau kita berjumpa dan saling menyapa, hanya satu kata, kembali karam di hati. Walau sering bicara sampai lupa waktu, di mana ku harus mencari sebuah kata yang hilang saat denganmu. Bukan banyak kata ketika ingin bicara tentang bara di dada, cukup satu kata. Di mana ku harus mencari sebuah kata yang hilang saat denganmu? Bukan banyak kata ketika ingin bicara tentang bara di dada, cukup satu kata. Ketika ingin bicara,
Liebe Zuhörer des Dimensions, certain grade hanya satu kata, auf Deutsch nur ein Wort von Hari Mukti. Viele Alben von Hari Mukti waren in der indonesischen Musikindustrie populär. Wegen seiner populären Lieder ist er ein Idol von Jugendlichen geworden. Bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie die Stimme von Hari Mukti mit den Liedern Ada Kamu auf Deutsch Du bist da und Nona Nona auf Deutsch Mädchen. Auf Wiederhören.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
So
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.